Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eckers. Zu Gast heute gleich drei Menschen, Matthias, Sebastian und Uwe, alles Ex-Innogies, die zusammen etwas ganz Neues gegründet haben, und zwar den E-Combinator. Was ist der E-Combinator? Es ist ein Accelerator-Programm für Startups in der relativ frühen Phase. Und um diese zu unterstützen, haben Matthias und Sebastian ein Mentoring und ein Innovationsnetzwerk aufgespannt mit wirklich hochkarätiger Energiekompetenz und auch mit so ein paar Silberrücken, wie es der Uwe ist. Uwe, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Innogy, nach dem Merger jetzt nicht mehr da, aber gleichwohl mit viel Energie und auch mit viel Bock auf neue Dinge. Solche Leute sind in diesem Netzwerk auch dabei. Insofern schon relativ mächtiger Ansatz, würde ich mal sagen. Und wir sprechen über Innovationen von früher im Konzern. Was haben die Jungs erlebt, jeweils an ihren Positionen? Und wir sprechen darüber, was dieser E-Combinator jetzt eigentlich soll, was das für ein Ding werden kann, wo sie gerade stehen, wer schon dabei ist und so weiter.
Jo, herzlich willkommen zum Utility 4.0 Podcast mit der neuen Folge aus aktuellem Anlass. Heute zu Gast, ist eine illustre Ex-Innogy-Runde hier mir zugeschaltet via Zoom. Der Sebastian Hopp, der Matthias Hoffmann und der Uwe Tickes. Und wir gehen gleich nochmal drauf ein, wer das im Einzelnen ist. Es geht um das Thema E-Combinator, ein neues Netzwerk, was sich frisch gegründet hat in der Energiewirtschaft. Anfang August ging die Pressemitteilung raus. Ja, wir wollen sprechen darüber, was ist dieser E-Combinator, was hat es damit auf sich, wer soll da zusammengebracht werden, was ist das eigentlich? Und ich grüße ganz herzlich hier meine Podcast-Gäste, und wir fangen wie immer an und sagen kurz, wer man eigentlich ist, wo man herkommt, was einen so angetrieben hat die letzten Berufsjahre. Und ich fange einfach mal an mit dem Matthias.
Ja. Fragst du, soll ich einfach erzählen?
Sag doch einfach, weil du bist, was du machst.
Genau. Du hast ja gerade schon eine illustre Ex-Innogy-Runde. Das stimmt. Ich war 12 Jahre erst bei RWE, dann bei Innogy. Und die letzten 5 Jahre habe ich mich da um Innovation und Digitalisierung im Vertrieb gekümmert. Und fand das sehr spannend und hatte da auch sehr viel Spaß und viele Chancen, Sachen auszuprobieren. Und Anfang diesen Jahres habe ich dann gesagt, ich möchte das mal eine Stufe weiter treiben und außerhalb des Konzerns probieren, und habe Grubengold übernommen. Das hatte ich schon als Hobby so ein bisschen nebenher, aber dann habe ich so richtig neu aufgesetzt Anfang des Jahres. Und wir sind jetzt zu 11 und helfen Unternehmen und Personen dabei, durch nachhaltige Innovationen die Welt besser zu machen. Und das Problem bei Innovationen oder Ideen ist, dass sie halt leider ganz viel zu oft irgendwie an der Wand hängen bleiben als Post-it oder irgendwie in der Schublade landen. Und eigentlich gehören die auf die Straße, sollten da irgendwie Wirksamkeit entfalten. Und das ist das, wo wir helfen wollen. Und halt mit dem Fokus auf nachhaltige Innovation. Also Innovation, die Welt besser macht, die Welt irgendwie nachhaltiger gestaltet. Das ist unser Ding. Und das machen wir sehr strukturiert und ein bisschen verrückt. Und das ist das, was wir so machen.
Cool. Danke, Matthias. Herr Tickes, wer sind Sie? Was machen Sie? Und warum haben Sie das gemacht?
Ja, ich bin der Uwe Tickes, bin eigentlich am Ende meines normalen Berufslebens. Ich bin im Augenblick Privatier, bedingt durch die Fusion oder Zusammenverschmelzung von E.ON und Innogy. Bin ich bei Innogy ausgestiegen, war dort zuletzt Vorstandsvorsitzender. Eigentlich komme ich eher aus der Personalecke. Ich war einige Jahre bei RWE und bei Innogy Personalvorstand. Und davor habe ich mich auch mit Menschen befasst. Da war ich nämlich auf der Mitbestimmungsseite und habe die Interessen der Menschen vertreten. Und mein Start in der Energiewirtschaft, der über 35 Jahre zurückliegt, war in der Informationstechnik, was damals auch schon sehr innovativ war. Ja, und ich habe in den letzten Jahren sehr stark auch einige hier im Podcast, Sebastian, unterstützt bei innovativen Ideen. Im Konzern ist das nicht ganz so einfach, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen.
Genau.
Und ich finde, jetzt bin ich ein bisschen freier und kann helfen, die Dinge, die PS auf die Straße zu bekommen, was im Konzern vielleicht mit einer Ja-Aber-Mentalität manchmal zurückgehalten wird.
Okay, vielen Dank. Ich wollte immer mal einen Privatier kennenlernen. Insofern freue ich mich sehr. Ich habe da schillernde Bilder im Kopf, wie das Leben eines Privatiers aussieht. Ist wahrscheinlich auch nicht alles wahr, aber schön, dass Sie bei uns sind und dass Sie hier dieses Podcast-Ding mitmachen. Sebastian, wir haben uns schon länger kennengelernt und haben auch schon Podcasts aufgenommen, der leider noch nicht draußen ist, aber für die Hörer, die es nicht wissen, auch noch mal kurz dein Statement zu dem, wer du bist und was du machst und was du vorhast.
Ja, Sebastian Hopp, ich bin ein Ostwestfale, den es vor rund 20 Jahren nach Essen verschlagen hat, in die Energiehauptstadt Europas. War auch 20 Jahre bei RWE bzw. Innogy oder fast 20 Jahre, habe die nicht ganz voll gemacht, weil Uwe hat es ja auch gerade schon erwähnt. Dann kam ja die Übernahme der E.ON oder durch die E.ON und habe mich entschieden, den Konzern zu verlassen. Und was mich heute antreibt, ist eher so die Frage, was ist der nächste Schritt, den ich mache, den ich gehe? Und um das herauszufinden, habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, mache ein Sabbatical. Das ist nicht ganz Privatierleben, aber ist mal so Privatier vielleicht für ein paar Monate. Ja. Versuche verschiedene Dinge und mein größtes Problem ist aktuell irgendwie, ja, nicht zu viel zu machen. Ich glaube, so ein bisschen Gefahr, dass ich mich ja nicht verzettle, aber es gibt doch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das ist toll, ich genieße das gerade, unendlich viele Optionen zu haben, viele Sachen auszuprobieren und mein Ziel ist es, bis Mitte nächsten Jahres dann das gefunden zu haben, was dann ich die nächsten Jahre dann tun werde.
Okay, und der E-Combinator ist eines von diesen Experimenten, die du gerade so am Start hast quasi. Darüber können wir
jetzt, oder? Ja, also ich würde sich als, es ist in gewisser Weise ein Experiment, aber auch eine Herzensangelegenheit. Eigentlich aber, also keine, weil es ja ehrenamtlich ist, mit der ich jetzt plane, dass ich da zukünftig dann irgendwie meine Brötchen mit verdienen kann. Da muss ich was anderes finden, aber der E-Combinator ist in der Tat eine Herzensangelegenheit.
Okay, gut, dann lass uns da doch mal einsteigen. Ich habe gedacht, hier so unter uns Innovatoren ist es ja immer auf jeden Fall opportun, mit dem Simon Sinek Start with Why anzufangen, also immer zu fragen, warum gibt es den E-Combinator? Und dann zu fragen, was macht er und wie macht er das? Und vielleicht kann das irgendjemand von euch beiden mal anfangen zu erzählen, was euch dazu getrieben hat, diesen E-Combinator ins Leben zu rufen.
Soll ich mal? Ich fange mal an und der Sebastian und der Uwe ergänzen einfach. Ja. Also warum das Ganze? Das war irgendwie es ändert sich ja extrem viel in der Energiebranche. Also jetzt einmal sozusagen bei uns natürlich bei unserem Konzern hat sich viel geändert, aber in Summe ändert sich natürlich in der Energiebranche extrem viel und muss sich auch ändern, wenn man sich anguckt, irgendwie, wenn wir uns jetzt mit dem Thema Klima beschäftigen oder auch mit den anderen Veränderungen, die so anstehen, und haben gesagt, da muss eigentlich was passieren. Auf der anderen Seite ist aber die Energiebranche auch, tut sich da auch schon einiges. Auf der anderen Seite tut sich die Energiebranche aber auch oft schwer. Ich glaube, zum Teil kommt es wahrscheinlich noch aus irgendwie diesen langen Zyklen, langsamen Zyklen, was Veränderungen irgendwie angeht. Das ist nicht eine sehr, sehr schnell drehende Geschichte gewesen. Und ich glaube, deswegen macht es halt Startups schwer, da reinzukommen. Aber ich glaube, die Energiebranche braucht die Startups, um sich zu erneuern und in die Zukunft zu kommen. Und das ist jetzt so ein bisschen das Warum für den E-Combinator, ist genau das zu ermöglichen, also quasi Startups dabei zu helfen, in der Energiebranche Fuß zu fassen, gemeinsam mit der Energiebranche die Zukunft zu gestalten.
Okay, und was macht jetzt der E-Combinator eigentlich dann konkret? Also Startups habt ihr schon gesagt, E steht für Energie. Wer spielt da alles mit bei diesem Spiel? Was muss man sich darunter vorstellen? Ihr schreibt von einem Netzwerk auf eurer Webseite. Könnt ihr das mal erläutern, was da für Menschen zusammengekommen sind jetzt? Vielleicht Sebastian, du?
Ja, kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. Also wir haben uns am Anfang des Prozesses ja auch, ich sag mal, mit unserem Kunden beschäftigt. Und der Kunde sind ja die Startups, denen wir helfen wollen. Mhm. Und da haben wir mit einigen gesprochen und haben dann relativ schnell gelernt, dass ein, ich sag mal, reines Netzwerk, was nur Energieexpertise reinbringt, etwas zu wenig wäre, sondern die Startups, da haben wir eher das Feedback bekommen, die hätten gerne, ich sag mal, eine Art End-to-End, also ein Fokus schon auf Energie, aber auch andere Themen wie Finanzierung, Sales, Digitalisierung müssten in so einem Netzwerk abgedeckt werden. Und genau deswegen ist unser Netzwerk auch relativ breit aufgestellt. Ja, wir haben einen klaren Fokus auf Energie. Wir haben ja auch die Ex-Vorstände, Vorstandsvorsitzenden der Big Four aus der Energiewirtschaft mit an Bord. Aber wir haben halt auch andere Personen, die aus anderen Feldern, wie zum Beispiel auch aus dem, ich sag mal, Business Angel-Umfeld oder aus dem Digitalisierung- oder Startup-Umfeld kommen und dieses Know-how dann auch und dieses Wissen reinbringen, damit die Startups wirklich, ich sag mal, in der gesamten Bandbreite entsprechend unterstützt werden können. Aber klar ist, unser Fokus ist auf Startups im Energieumfeld mit entsprechenden Personen, die, ich sag mal, die gesamte Bandbreite abdecken können.
Genau, und ihr schreibt auf der Website auch, dass auch Branchengrößen dabei sind. Herr Tickes, ich zähle Sie jetzt mal dazu, dass Sie eine Branchengröße sind, wenn man Vorstand bei der Innogy war. Ich frage mich jetzt gerade, wo du das erzählst, Sebastian, oder mit Blick auch zu Herrn Tickes, muss man eigentlich Ex irgendwas sein, um da mitmachen zu können? Kann man das in der Rolle nicht auch aktiv, wenn man sozusagen noch in dem Job ist?
Ich glaube, das kann man ganz gut, wenn man im Job ist. Ich hoffe, dass viele Experten noch frisch sind und im Job auch gute Ideen haben. Und deswegen haben wir uns ja so breit aufgestellt. Und ich habe bei der Frage von Sebastian Matthias sofort Ja gesagt, weil man hat mich dann so ganz liebevoll den Silberrücken genannt. Oder ja, die genau. Silberrücken, die gesucht wurden. Und da geht es in meiner Funktion mehr darum, das Netzwerk dann auch zu nutzen und gute Ideen vielleicht in der Energiewirtschaft, wo wir innovative Menschen kennen, auch zu platzieren und nach vorne zu bringen. Oder vielleicht noch in dieser Woche findet noch ein Termin auch mit klassischen Medien statt. Die Kollegen, die noch mit mir im Chat sind, die bedienen dann eher die Social-Media-Gruppe und ich bin klassisch unterwegs, habe da die Kontakte. Also wir ergänzen uns da.
Okay, und Herr Tickes, wie ist denn Ihr Blick einfach auf den Energiemarkt? So, Sie haben jetzt 100 Jahre Erfahrung da gesammelt aus verschiedenen Perspektiven. Und auf der E-Combinator sagt, sie wollen den Energiemarkt revolutionieren. Und ich frage mich immer die ganze Zeit, warum ist diese Revolution eigentlich ausgeblieben? Oder ist sie schon gewesen oder kommt sie noch? Wie ist da Ihr Blick auf diesen Markt?
Mit dem E-Combinator versuchen wir es mal. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen pointiert. Ob wir die wirkliche Revolution schaffen, weiß ich nicht. Wenn ich zurückblicke in der Energiewirtschaft, beißt sich eigentlich Innovation und Energiewirtschaft. Also in der Energiewirtschaft, das beißt sich, weil in der klassischen Energiewirtschaft 100% Menschen, Ingenieure gearbeitet haben, Versorgung, Sicherheit, unterbrechungslose Stromversorgung. Da wurde wenig experimentiert. Da gab es Innovationen in dem Sinne, dass Fortentwicklung war und neue Technologien über die Kernenergie und dann jetzt bis zu den regenerativen. Das ist alles fein. Aber wir sind keine Menschen, die was ausprobieren und gerne scheitern. Und bei den Innovationen ist es ja wirklich so, dass man scheitern sollte, aber dann bin ich schnell, um was anderes auszuprobieren. Und das ist in den großen Konzernen schwierig. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt sind wir etwas freier und außerhalb des Konzerns und können da etwas Gas geben. Eine wirkliche Revolution wäre für mich, wenn wir den Nobelpreisträger für Großspeichertechnologie irgendwann küren könnten und wir können alle regenerativen Sonne und Wind dann wirklich komplett speichern, zeitgleich und dann wieder verbrauchen. Aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Also gucken wir uns aufs Energiemanagement, auf andere Dinge. Also ich bin da hoffnungsfroh. Ja. Es gibt ja schon ein paar Beispiele und zarte Pflanzen. Von daher, warum sollten wir ein Startup unterstützen, die auch eine gute Idee haben?
Wie seht ihr das, Sebastian und Matthias, mit der Revolution? Ist sie schon gewesen? Passiert die noch? Was passiert nach der Revolution? Ist dann alles dezentral? Ist das alles dann dieses 3D, dezentral, dekarbonisiert, digital, irgendwo in der Blockchain? Was ist euer Gefühl dafür? Wie sieht die revolutionierte Energiemarkt aus? Pause.
Also sozusagen so die eine ganz spitze Vision, also ich glaube, Speicher natürlich ist ein Teil von irgendwie so einer Vision, ich glaube, das ist es nicht. Und ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass die Revolution schon war. Ich glaube, dass halt, wenn man sich anschaut, massive Veränderungen passieren. Also ich glaube, das ist halt was. Und Energie, also ich meine, ich glaube, in vielen Branchen passiert durch das Thema Digitalisierung und die Veränderungen extrem viel. Beim Thema Energie wirkt halt dieses ganze Klimathema und daraus die politischen Veränderungen und die Bedarfe, die Notwendigkeit der Dekarbonisierung natürlich noch viel, viel stärker als vielleicht in manchen anderen Branchen auch noch. Und deswegen sind wir so ein bisschen in der Energiebranche zwischen diesen beiden, also auf der einen Seite Digitalisierung, Innovation, künstliche Intelligenz, Blockchain, also was sozusagen auf der einen Seite passiert. und auf der anderen Seite unmittelbar in diesem, was verändert sich oder was muss sich verändern im Umfeld rund um das ganze Thema Klima. Und ich glaube, das sind halt zwei so, ja, man kann es negativ sehen, wie zwei Mühlsteine, wo man als Branche irgendwie dazwischen kommt. Auf der anderen Seite kann man aber auch sehen, das sind irgendwie zwei Energiepunkte, die Energie einspeisen erstmal in die Branche an sich und dadurch wahrscheinlich bestimmt einiges bewegen. Jetzt schon bewegen, also wenn man sich anschaut, sie sehen ja jetzt schon, also als ich bei RWE vor 12 Jahren, das ist ja noch nicht so lange wie bei den anderen beiden, angefangen hatte, hätte da jemand gesagt, ja, die tun sich mal irgendwann mit E.ON zusammen und teilen sich die Wertschöpfungskette gemeint irgendwie auf, hätte das keiner geglaubt. Also ich meine, die radikalen Änderungen sieht man ja jetzt schon und ich glaube, die werden noch weitergehen und sich noch beschleunigen. Also von daher, aber da passiert auf jeden Fall noch.
Ist auch eine interessante Sicht, dass man sagt, der Merger ist eigentlich schon eine Revolution des Energiemarkts. Ne? Man guckt immer so nach den Playern, die von außen kommen, wo den Markt so ein bisschen aufrollen, ja, so die Ubers oder die in anderen Branchen, wo die irgendwo herkommen, wo man sie nie auf der Pfanne hatte. Und ist es vielleicht sogar das so, dass das hier, ja, die beiden von innen heraus sozusagen gemacht haben, diese Revolution.
Aber der Punkt der Revolution von außen wäre jetzt auch sozusagen meine Position gewesen, weil ich frage mich ehrlich gesagt, hat die Revolution vielleicht schon statt oder begonnen, sage ich mal, nur wir sehen sie nicht als Energiebranche und findet sie halt außerhalb der Energiebranche statt und dann, auch wenn es abgedroschen ist, aber die Teslas, Googles und Amazons dieser Welt, ich meine, Google und Amazon gucken sehr stark darauf, dass das eigene Energiemanagement effizienter zu stellen. Jeff Bezos pusht ganz extrem bei Amazon dieses Thema Carbon Neutral. Bis 2035 hat er, glaube ich, als Ziel ausgeben. Und ich glaube, ich meine, was haben wir gesehen bei denen? Die haben in der Vergangenheit immer ihre eigenen Probleme gelöst und danach ein Produkt gemacht. Und ich sage mal, Kundenzugang und UX und diese ganzen Dinge und Skalierung, das liegt denen ja. Und da frage ich mich halt, hat diese Revolution schon im Verborgenen begonnen? Ich weiß es aber nicht.
Ich glaube, Herr Tickes, Ihnen hat doch bestimmt auch tausende von Beratern, haben Ihnen immer tausende von Folien gezeigt, was alles Schlimmes passieren wird, wer Innogy und die Großen kaputt machen wird. Wie haben Sie da so drauf reagiert, wenn Sie gesagt haben, ja, wenn erstmal web.de was macht und wenn die was macht, was war da Ihr Gefühl? Haben Sie dann eher so gedacht, ja, aber ich bin hier in so einer Art Wagenburg und das ist da irgendwo da draußen am Burggraben? Oder haben Sie irgendwas gespürt, dass sich irgendwas fundamental verändert und man kann es vielleicht noch nicht so greifen?
Ja, ich glaube, wenn ich zurückdenke, begann es 98. Bis 98 war es, kann man das vielleicht mit Wagenburg bezeichnen, weil es ja auch eine Monopolstellung war in der Energiewirtschaft. Und danach mit der Liberalisierung in 98 sind die kleineren Unternehmen neue Produkte auf den Markt gekommen. Ehrlich gesagt, zurückblickend, glaube ich, zu dem Zeitpunkt haben die ganz Großen, wo wir auch zugehörten, noch gedacht, ach, das können wir alles selber, das machen wir alles alleine. Und bei der wirklich fortschreitenden Dekarbonisierung, die Matthias schon angesprochen hat, und die Erneuerbaren, da ist der Schalter umgelegt worden. So ist ja auch die Innogy entstanden, weil wir gesehen haben, aus dem alten Hafen heraus können wir das nicht bedienen. Haben dann die Netze Vertrieb und der Erneuerbaren an den Markt gebracht und sind da ja wirklich durchgestartet. Natürlich hätte man da erst starten können, müssen wir uns jetzt kritisch hinterfragen. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, dass wenn man das im eigenen Unternehmen startet, wir haben es ja versucht, muss man schon irgendwo separieren und der Pflanze auch eine Chance geben. Weil ich vergleiche das immer mit dem betrieblichen Vorschlagswesen. Das ist das beste Beispiel, was man nehmen kann. Da sind nämlich dann die Ideen gekommen und die jetzig Verantwortlichen, die mussten das bewerten. So, und die haben das natürlich dann auch oftmals runtergezogen wieder, ne? Oder eben gebremst.
Ja, Matthias und Sebastian, ihr wart ja diese Innovatoren in der Innogy. Wie hat sich das für euch angefühlt? Der Ticket ist irgendwo da oben, ihr so irgendwie im Mittelbau. Wie war das für euch, wenn ihr da jetzt neue Dinge versucht habt umzusetzen? Nach außen, das Bild von außen Innogy war immer, die powern los, die machen alles, die stellen Leute ein mit Skills, da träumt man von. Und ich dachte, die starten jetzt mega durch. Von innen, glaube ich, gibt es wahrscheinlich eine differenziertere Sicht. Könnt ihr da nochmal so reinleuchten, wenn ihr nochmal so zurückblickt? Ich weiß, schon lange her, aber...
So lange auch nicht. Also ich meine, sowohl als auch. Ne? Also ich glaube, das ist quasi, was ich glaube, da ist wirklich, also einerseits sind wirklich viele spannende Sachen passiert und ich glaube auch neue und auch radikale Sachen, auch irgendwie auch die Chance, was auszuprobieren. Ich denke zum Beispiel an ein ganz konkretes Thema, wo wir irgendwie Sebastian, die Elisabeth Breuer, die müssen wir auch mal mit erwähnen an der Stelle, und ich mal ein digitales Trainee-Programm vorgeschlagen haben und dann irgendwie an Karneval dem Uwe Tigges das gepitcht haben.
An Karneval, okay.
Genau, also nicht nur. Ich erinnere mich noch, das war sein. Uwe, erinnerst dich auch noch? Da kam doch noch die Dame von Catering irgendwie mit so einem Karnevalsumzug in der Besprechung.
Okay. Und dann aber auch ohne jetzt irgendwie ewig lange Diskussionen einfach nur, ja klar, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt mal aus, wir riskieren das, das ist sozusagen ein Risiko, was man eingehen kann, und haben das gemacht und da ist ein sehr erfolgreiches Programm raus geworden. Also das sind so Sachen, ich glaube, da gibt es Beispiele und auch Sachen, wo halt auch viele spannende Sachen ausprobiert und gestartet worden sind. Natürlich ist aber auf der anderen Seite halt als große Organisation muss man sich aber auch wieder, hat man halt auch eine Verantwortung, die Organisation beisammen zu halten. Deswegen muss man sich auch, glaube ich, sehr genau angucken, welche Risiken man eingeht. Und es gibt halt eben Mechanismen wie Konzernhaftung im Datenschutz, die es halt sehr, sehr schwierig macht, mal eben irgendwas auszuprobieren, wenn man gleichzeitig irgendwie größere Sachen riskiert. Und das ist, glaube ich, was dann wieder ein Startup anders kann als ein Konzern. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen so beides. Auf der einen Seite so punktuell auch wirklich spannende Sachen und dann auch die Größe genutzt, um wirklich einfach zu sagen, oder machen wir das jetzt aber auch richtig. Und probieren wirklich mal auch, riskieren auch mal ein bisschen was Größeres. Auf der anderen Seite aber halt durch die Verantwortung, die man, glaube ich, für die Gesamtorganisation hat, halt auch immer wieder schwierig, sozusagen so alles auf eine Karte zu setzen, was man vielleicht als Startup leichter tun kann. Ne?
Aber es gab doch so kleine Ausgründungen auch bei der Energy, so, die sich sozusagen nicht in diesem Konzernumfeld bewegen mussten, oder habe ich das falsch verstanden?
Genau, aber wie gesagt, mit dem rechtlichen Konzept der Konzernhaftung wurden die halt auch...
Ach so, das schlägt dann durch und man kann gar nicht weit genug weg sein.
Genau, solange da irgendwie... Ja,
der lange Arm.
Ist immer sozusagen, haftet der Gesamtkonzern an der Stelle, was ist dann halt die, auch ist man genauso entspannt juristisch wie auch nicht, genau.
Ja, es ist immer ganz spannend zu sehen, wenn ihr das so berichtet und wenn ich das so von außen, wenn man sich das anschaut auf der E-World und in den ganzen, wenn man drüber liest, man ahnt es schon, dass es nicht alles Gold ist, was glänzt, aber ich denke dann trotzdem auch, und viele in der Branche denken auch, wenn die das nicht hinkriegen, wie sollen wir denn das jetzt hinkriegen? Wir Stadtwerk XY oder ne? Das ist dann auch immer so die Frage. Aber okay, also es geht also E-Combinator um Startups. Ihr wollt Startups helfen. Matthias, du bist ja quasi selber auch ein kleines Startup, könnte ich mir so vorstellen. Was wollt ihr denn für die anders machen? Oder ich meine, klar, es gibt viele Netzwerke, wo man sein kann, wo man mitmachen kann. Gibt es irgendwas, wo ihr so ein bisschen unique euch abgrenzen wollt, was irgendwie ein bisschen besonders sein soll bei euch?
Ja, es gibt, glaube ich, eine Sache, die drei Sachen. Also eines ist dieser Energiefokus, also ich glaube, das ist sozusagen ein sehr branchenspezifisches Netzwerk. Also ich glaube, das ist ein Thema und dadurch natürlich auch tief reingehend. Dass das andere Thema ist, es ist ehrenamtlich. Das heißt quasi, das ist kein, also sozusagen, wir verdienen da alle kein Geld mit. Alle, die dabei sind, haben gesagt, wir machen das ehrenamtlich, investieren Zeit. Vielleicht erhofft sich der eine oder andere auch vielleicht mal einen spannenden Kontakt und sowas. Das bestimmt, das ist ja auch legitim. Aber erstmal ist es was jeder ehrenamtlich tut und erstmal seine Kraft da reinsteckt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Energie, die das entfaltet, als wenn das irgendwie wirtschaftlich angetrieben wäre. Und das dritte Thema ist, dass wir eigentlich sehr konkret sagen, was die Startups bekommen. Und ich glaube, das eine ist halt, dass wir halt sehr, sehr klar haben, welche Veranstaltungen wir mit denen machen wollen. Und dass wir dann halt sagen, wir möchten gerne zum Beispiel so eine Startup-Klinik machen, wo wir mit mehreren aus dem Netzwerk gemeinsam am Startup kneten und quasi am Startup arbeiten und auch wirklich tief reingehen. Und ich weiß nicht, wer mal vor einem Konzernvorstand gepitcht hat. Eine Sache, die auf jeden Fall extrem gut können, ist den wunden Punkt sehr genau, sehr schnell finden und dann nachbohren. Das ist irgendwie eine Kernkompetenz, glaube ich, von Top-Managern. Und das einfach die Chance zu haben, als Startup das mal zu lernen und zu sehen, wo sind denn so Schmerzpunkte und so etwas, ist, glaube ich, eine sehr wertvolle Erfahrung. Und das ist was wir sozusagen den Startups sehr konkret anbieten wollen. Und halt den Zugang zu diesem Netzwerk und den dahinterliegenden weitergehenden Netzwerken. Also ich glaube, das ist was. Und das ist halt kein abstraktes, irgendwie, ja, wir haben ja so ein abstraktes Netzwerk, sondern es steht auf der Webseite, wer drin ist. Und jeder, der auf der Webseite steht, hat sich auch für eine gewisse Zeit, also für 2 Stunden im Monat committed, da in dieses Netzwerk zu investieren. Und darüber ist es, glaube ich, ein sehr klares Commitment und ein sehr klares Angebot an die Startups.
Mhm. Ich muss mich gerade erinnern an einen Podcast, den ich wiederum gehört habe vom Startup, das heißt Ankerkraut, und die waren irgendwie bei der Höhle der Löwen und der Frank Thelen ist da dann reingegangen und die haben mal so berichtet, wie das denen geholfen hat in so Situationen und der dann natürlich irgendwie alle Hebel in Bewegung setzt, wenn denen irgendwie so ein Container irgendwelcher Gewürze abhanden gekommen ist, dann ruft er einmal Telekom, einmal den DAX-Vorstände einmal an und dann kommt da Bewegung rein, auch über Nacht und am Wochenende. Er ist natürlich investiert, ne? Und hat ein vitales Interesse. Geld gibt es jetzt hier bei euch nicht, oder? Für die Startups? Irgendwie so, dass man, ihr schreibt irgendwie Equity-Geschichten, macht ihr nicht?
Ja und nein. Also es ist so nicht, wir machen nicht Mentoring for Equity oder ähnliches. Mhm. Das ist nicht das primäre Ziel. Aber Matthias hat es ja eben auch schon angedeutet. Also sollte ein Startup den Bedarf haben, eine Finanzierung zu bekommen, Angel Investment, mhm, und jemand aus dem Netzwerk hat Interesse oder kann vermitteln zu einem anderen Investor, dann ist das absolut legitim und durchaus auch gewollt, weil wir all das tun, was Startups hilft. Mhm. Aber es ist nicht im primären Fokus. Wir tun nichts, um in Gegenleistung Equity zu bekommen oder um am Ende sozusagen auch investiert dort zu sein. Das ist nicht das Ziel.
Okay, also das ist dieses Pro Bono. Ja, man gibt einfach was zurück so ein bisschen, ja.
Ja, wir haben ja alle Kinder, glaube ich, im Netzwerk. Ja. Das haben wir jetzt nicht strukturiert erfasst irgendwie. Ja. Aber wir haben alle ein Interesse an der Zukunft des Planeten. Wir machen uns alle Sorge ums Klima und wir wissen auch alle, ich sag mal, wie die Energiewende das Thema beeinflusst und positiv beeinflussen kann. Und deswegen sind wir auch alle daran interessiert, die Energiewende zu beschleunigen. Und ja, wie Matthias schon sagte, die Revolution kann aus unserer Sicht nur stattfinden, wenn auch Startups da in Erscheinung treten und die Etablierten vielleicht auch etwas pushen, disruptieren, beschleunigen, wie auch immer.
Wo du es gerade so sagst, Kinder im Netzwerk, das eben habe ich weggeschluckt und ich dachte, es wäre auch mal cool, wenn man Kinder im Netzwerk hätte, ne? Also Kinder drin, also nicht wir alle, sondern welche drin hat. Nur so mal als Idee. Nochmal zum Thema Startups. Ihr habt ja auch, ihr kennt ja auch viele Startups und ich frage mich immer so ein bisschen, was waren eigentlich die erfolgreichen Energie-Startups der letzten Jahre? Gab es da so schon so kleine Unicorns, die irgendwie groß geworden sind? Ich spoilere das gerade mal vor. Ich habe jetzt noch keinen auf meiner Liste und ich frage mich immer so ein bisschen, warum. Wie seht ihr die Startup-Szene in der Energiebranche? Ich weiß nicht, die gibt es ja auch schon 5, 6, 7, 8 Jahre, tummeln sich dort Unternehmen, die neue Dinge machen wollen.
Ich meine, das ist ja immer von der Definition, wie grenze ich jetzt Energie ab? Also im weitesten Sinne könnte man ja auch Tesla als Energie, jetzt nicht mehr Startup. Das wäre ja ein Unicorn. Ja.
Aber Deutsch, kein Deutsches, jetzt, ne?
Also, ja, gut, dann wenn ich jetzt nach Deutschland gucke, und das wollte ich gerade sagen, dann gibt es sowas wie Zola mit Z, die ja auch gut dabei sind und auch relativ große Investments gesammelt haben. Oder guck dir Sonnen an. Mhm. Ich meine, die sind jetzt ja von Shell übernommen worden, aber da sind ja schon entsprechende Erfolgsgeschichten im Energiekontext. Wenn ich jetzt so enger in den Energy-Dunstkreis gucke, dann fällt mir GridX ein, die auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg sind. Also ich glaube, da gibt es etliche Beispiele.
Aber die haben alle noch nicht so diese...
Ich glaube auch, dass da noch einige am Horizont erscheinen werden. Sebastian hat die Brücke ja geschlagen. Wir hatten oder noch... Ich glaube, dass E.ON das übernommen hat, bin ich absolut sicher. KiwiGrid, die sogar mit mehreren Produktpaletten an den Start gegangen sind, sowohl in der E-Mobility als auch als Service für Netzbetreiber und auch Produkte für Home. Oder Heliatec fällt mir dazu ein. Das sind die Folien für Hausfassaden. Ja, und ich wäre jetzt schlecht im Podcast, wenn ich nicht dann auch die Katze aus dem Sack lassen würde. Außerhalb, jenseits der Innogy gibt es ein Startup in Berlin, Home Power Solution. Und ich oute mich da. Ich habe nämlich die vierte Anlage von diesem Startup gekauft. Und ich habe Energiespeicher, Batterie, Elektrolyseur, Brennstoffzelle und komplettes Energiemanagement in meinem Haus und bin da quasi, was den Strom angeht, autark.
Jetzt schon? Oder ist bestellt und wird irgendwann...
Ist in Betrieb. Die Kollegen waren heute hier und ich habe nämlich dann heute erfahren, dass es die vierte Anlage ist, die installiert worden ist in Deutschland. Da das Haus relativ groß ist, können wir jetzt nicht Wärme und Strom komplett abdecken, aber den kompletten Strom und das ganze Warmwasser decken wir ab. Und ich hoffe mal, den Winter werde ich mit meiner Brennstoffzelle dann auch gut überstehen. Der erste steht jetzt bevor.
Ja, cool. Ich meine, früher war es auch nicht notwendig. Da gab es ja dieses Deputat bei RWE. Da gibt es ja tolle Geschichten über dieses Konstrukt. Ja, genau. Aber sehr cool. Ja, ich weiß nicht, ich hatte gesagt, aber haben Sie zum Beispiel dann das wahrgenommen so oder so irgendwie so nervös vielleicht registriert, als jetzt Sonnen und auch da indirekt Tesla irgendwie so in den deutschen Markt eingestiegen ist? War das was, was man so registriert hat da in Ihrer Funktion, Position?
Ja, Sonnen haben wir schon registriert. Bei Tesla war es ja zunächst aus dem Automotive herkommend, was jetzt Ladesäulen und Infrastruktur angeht. Ich glaube, da hat sich keiner der großen Energieversorger, die dort tätig sind und waren, da jetzt verstecken müssen. Da sind wir auch sehr weit nach vorne gegangen. Natürlich hat man es wahrgenommen, auch mal beim Zaun geschaut, auch Schnellladesäulen. Ich glaube, dafür waren sie Vorreiter. Aber wir haben ja dann mit Tank und Rast die Verträge gemacht und haben ja außer Baden-Württemberg alle deutschen Autobahnraststätten auch mit Schnellladesäulen ausgestattet. Also man nimmt das wahr und ich glaube, die Zukunft wird auch Zusammenarbeit sein. Also früher haben die großen Konzerne alles selber gemacht und da ist auch viel patentiert worden. Und wer sich heute, und das ist mein Blick auf Innovationen, die erfolgreichen Innovatoren anschaut, die haben alle im Netzwerk Dinge entwickelt und das Wissen irgendwo geteilt und nicht das Wissen für sich behalten.
Genau. Und oft entstehen Innovationen einfach aus dem Mix von bekannteren Geschäftsmodellen oder bekannten Technologien. Man muss halt einfach nur anders mixen. Man weiß halt vorher leider nicht wie. Aber in der Regel ist das meiste schon da, wenn man den Leuten glauben mag, die sowas schreiben.
Wenn Sie auf der HPS, was ich gerade genannt habe, Home Process Solution, schauen, es gab schon immer Batterien, es gab schon Elektrolyseur in der Industrie, Brennstoffzelle in der Industrie, das jetzt zu vernetzen und die Einspeiseproblematik, die war dann halt neu, dass man überschüssige Energie, die wir dann nicht absetzen können, dann ins Netz einspeisen, aber ansonsten gab es das alles schon. Aber irgendjemand hat sich dann hingesetzt und hat das mal zusammengebracht für den Privathaushalt.
Okay. Ja, und ist dann hoffentlich auch auf den E-Combinator zugekommen. Die Berliner Jungs, sind die auch jetzt Teil des Netzwerkes?
Ja, der Aufsichtsratsvorsitzende von E-Combinator, man staunt, das ist der Peter Schillis, der ehemalige ENBW-Vorsitzende. Ja. Den haben die sich als Startup, und da sieht man auch wieder, im Netzwerk denken und auch an Netzwerke denkend, haben die sich dann gesichert und der macht das seit der Gründung des Unternehmens dort.
Okay, also es funktioniert schon. Ich meine, es kommen ja Leute zusammen, die eh schon Netzwerke haben. Jetzt ist noch mehr Netzwerk sozusagen da. Wäre ja auch ein Wunder, wenn das irgendwie nicht funktioniert. Sind denn Sebastian und Matthias, ich meine, es ist Anfang August und ihr habt dazu aufgerufen auf eurer Seite, Startups, meldet euch mal, wenn wir was für euch tun können. Ist da schon Resonanz im Markt, aus der Branche, von eurer Zielgruppe gekommen?
Ja, also wir haben schon einige direkte Bewerbungen, also irgendwie, also noch nicht 10, aber 5, 6 sind auf jeden Fall schon in den ersten ein, zwei Wochen reingekommen. Und wir haben, auf der anderen Seite haben wir aber jetzt auch schon Kontakte von über Venture Capital Fonds zu weiteren Startups schon bekommen, mit denen wir schon im Gespräch sind. Also wir sind dabei und sind ganz optimistisch, dass wir ein ganz spannendes Portfolio haben für unsere erste Runde, wo wir uns dann sozusagen die dann im Rahmen von so einem Pitch-Tag mal ein bisschen genauer anschauen, um dann zu schauen, welchen von denen findet das Netzwerk so spannend, dass sie sagen, mit denen wollen wir weiterarbeiten. Das ist nämlich dann der erste Schritt quasi.
Das heißt, ihr arbeitet auch mit anderen Acceleratoren oder VCs zusammen, die sozusagen an einer anderen Stelle in diesem Innovations-Startup-Förderungsprogramm drin sind und schiebt euch so ein bisschen da auch die Information zu, oder?
Genau, für VCs ist es ja auch ganz interessant. Also gerade wenn sie, ich sage mal, in dem Portfolio Startups haben, von denen die sagen, die könnten vielleicht nochmal so einen kleinen Push, eine kleine Unterstützung brauchen, dann ist es sehr interessant, die in so ein neutrales Netzwerk, was jetzt nicht kommerzielle Absichten hat, zu geben, um da zu unterstützen. Das machen wir auch gerne, weil wir haben das ja auch im Kickoff diskutiert mit allen Netzwerkteilnehmern des E-Combinators, weil wir dann wissen, wenn die schon, ich sag mal, durch einen VC geprüft sind, dann haben die auch schon einen gewissen Reifegrad. Ja. Weil was wir natürlich vermeiden wollen im Netzwerk, dass wir uns beschäftigen mit, Jugend forscht, ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber sehr, sehr frühphasigen Startups. Weil da waren wir uns auch im Netzwerk einig, wir wollen ja einen echten Impact, einen echten Einfluss auf die Energiewende haben und das gelingt natürlich nur, wenn wir Startups unterstützen, die auch wirklich was bewegen, die Nadel bewegen und deswegen gucken wir halt auf solche, die da schon etwas, ich sag mal, weiter sind und das ist halt, die VC-Portfolien sind da ein relativ interessantes Umfeld, um dahin zu kommen.
Seid ihr auf Deutschland einbeschränkt oder ist es auch international offen, das für Startups aus Europa, aus den anderen Hotspots dieser Welt?
Matthias, mach du mal.
Also erstmal haben wir gesagt, wir fangen erstmal auf Deutsch an, einfach weil sozusagen das jetzt irgendwie Energie, und das wird auch so ein bisschen die Antwort auf, warum es bis jetzt noch nicht so viele Unicorns gibt, ist halt eine regionale Geschichte durch das ganze Thema Regulierung und so etwas. Also da ist es halt anders als irgendwie, ich habe irgendwie eine Sprach-AI entwickelt, dann kann ich die ganz schnell weltweit ausrollen, oder ich habe irgendwie, ich vermiete Ferienwohnungen, das kann ich ganz schnell weltweit organisieren. Energie ist halt eine sehr, sehr lokale oder regionale Geschichte, also von daher, deswegen haben wir gesagt, fangen wir auch erstmal mit Deutschland an, heißt aber nicht, also wenn sich jetzt ein spannendes Startup aus Holland bewirbt oder aus Niederlanden, werden wir, glaube ich, den Teufel tun, das zu sagen, machen wir nicht. Im Gegenteil, wir haben sogar schon einen, der sich aus Australien gemeldet hat, der das spannend findet, was wir machen. Und genau, also von daher, wir sind erstmal offen. Der Fokus ist aber jetzt erstmal, wo wir suchen, und auch von der, sieht man ja auch, dass die Website ist auf Deutsch, erstmal starten wir in Deutschland, aber das heißt nicht, dass wir da enden müssen.
Okay. Ja, gut. Ich glaube, ich habe dem Simon Sinek jetzt alles abgegrast. Why, how, what? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Meine, ihr seid frisch am Start. Es gibt natürlich viele, viele andere dieser Initiativen, aber ich finde es einfach cool, wenn man auch da versucht, auch mit den anderen Playern in dieser Szene schon früh zu kooperieren. Und nicht umsonst habe ich mich auch dazu bereit erklärt, ein Teil dieses Netzwerks zu sein. Und dieser Podcast sollte einfach mal dazu dienen, euch und diese Idee vorzustellen und auch über diesen Kanal mal rauszubringen. Und insofern, wenn ihr jetzt hier keine Punkte mehr habt, die ihr mit den Hörern mitgeben wollt, können wir ja auch langsam zum Ende kommen. Oder habe ich irgendwas vergessen? Sebastian, Matthias, Settiges, irgendwas, was noch wichtig ist zu wissen?
Ja. Ja, wir brennen noch eine Sache auf den Nägeln, die vielleicht noch interessant oder hoffentlich interessant und relevant ist. Das war ja nochmal dieses Thema, wie unterscheidet sich das von anderen Netzwerken? Und der Matthias hatte ja da die drei wesentlichen Punkte genannt, aber es gibt noch einen weiteren aus meiner Sicht, weil viele Netzwerke im Energieumfeld oder überhaupt diese Mentoring-Netzwerke, Unterstützungseinrichtungen für Startups und Programme sind häufig, ich sag mal, auch so ein bisschen politisch, da ist Wirtschaftsförderung drin oder irgendwie die Politik oder die DNA, wie auch immer. Ich will jetzt gar kein Bashing betreiben, aber am Ende irgendwie schwingt da doch immer noch so eine gewisse Schwere und so ein gewisse, die Folgen halt auch gewissen Zielsetzungen. Ja. Das ist ja auch legitim aus deren Sicht. Und da sind wir halt viel, viel freier und offener und können das nochmal anders angehen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger und wertvoller Aspekt für Startups.
Ja, ich muss immer noch so dran denken, also was vielleicht bei mir immer noch so drin ist, dass ich denke, wenn man so pro bono 2 Stunden im Monat, ist es genug Power, was man sozusagen da auf dem Weg mitbekommt. Also ich denke dann an so andere Acceleratoren, so Project A zum Beispiel, so Operational VCs, die sagen, ich gebe Geld, ich habe Know-how an Leuten, die können einen so schnell sozusagen skillmäßig, kohlemäßig nach vorne bringen. Muss man das auch können oder gibt's einen Platz für beide Varianten? So?
Ich glaube, die ergänzen sich halt. Ne? Also ich glaube, das ist halt die Sache. Und das Schöne ist, dadurch, dass Project A wollen ja daran Geld verdienen, wir nicht. Also von daher können wir gut mit denen zusammenarbeiten, weil da sind sozusagen, wenn die ein Startup bei sich haben, wo sie sagen, das ist ein Thema, wo wir glauben, das hilft der Energiewirtschaft und das hilft der Welt, dann ist das was, was wir unterstützen, egal ob jetzt Project A oder wer auch immer drin investiert ist. Also ich glaube, das ist halt was, das ist sozusagen kompatibel, das ist das eine. Und das andere, vielleicht einfach mal ein Beispiel zu machen. Wir haben also zwei Sachen waren, finde ich, sehr beeindruckend. Wir hatten sozusagen unsere Kickoff-Runde, da warst du ja auch dabei. In dem Netzwerk, das eine, was ich beeindruckend fand, war, wie entspannt und konstruktiv die Runde war. Aber das kann man sich auch die Frage stellen, da sind jetzt irgendwie ganz viele Ex-CEOs und Ex-Vorstände. Das ist ja bestimmt irgendwie so die Höhle der Löwen im Quadrat. Das war es überhaupt nicht. Es war aber auch nicht ein, die lehnen sich alle zurück und lassen gucken mal, sondern es war ein proaktives, aber sehr, sehr konstruktives Miteinander. Also sehr, auf einer sehr entspannten Art und Weise. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, dass da unglaublich viel Wumms entstehen kann. Also ich glaube, das ist so das eine. Und ich glaube, dann sind vielleicht auch 2 Stunden im Monat schon eine ganze Menge an Energie, die da entstehen kann. Und das andere, das ist auch irgendwie aus dem Termin als Beispiel, wir haben gesagt, ja, wir müssen das jetzt irgendwie vermarkten. Und hätte denn irgendjemand Kontakte zu vielleicht klassischen Medien oder sowas. Und da haben wir dann vielleicht eher so ein bisschen Regionalmedien oder sowas gedacht. Und in kürzester Zeit war, ja, ich spreche hier mit dem Handelsblatt, ich kenne hier einen da-da-da und da-da-da. Und das hat was irgendwie, ob wir jetzt tatsächlich diese Medien schaffen, ist die andere Sache, aber wie offen und wie gut diese Netzwerke dann tatsächlich sind, ist, glaube ich, dann sehr beeindruckend. Und ich glaube, das ist was, da kann jedes Startup von profitieren. Und das ist, glaube ich, was, und da reichen auch, wie gesagt, dann geht ja nicht darum, dass wir mit denen irgendwelche Business Model Canvas, irgendwas. Mhm. Und davon gibt es hunderte Anbieter. Das ist genau das. Also es gibt, also als Startup kann ich zu 100 Stellen gehen, mir mein Business Model Canvas irgendwie erklären lassen, wie man den aufschreibt, wie man den hübscher macht. Aber dass quasi irgendwie ein Vorstand, der jahrelang irgendwie Entscheidungen für Investments oder für irgendwelche Sachen getroffen hat, der genau weiß, an diesen zwei Stellen muss ich einmal bohren, dass der mir den mit anguckt und nicht irgendein Startup-Berater. Ich glaube, das ist spannend. Und das ist, glaube ich, das ist der Unterschied. Und das hat aber auf eine sehr, genau, nicht geldorientierte, und da will ich jetzt investieren, sondern auf eine positive, konstruktive Art und Weise. Also,
ich glaube, das ist sehr spannend. Ja, also, sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Also so eine Art, so eine Höhle der Silberrückenlöwen. Also so entspannte Löwen. Der Tickets lacht, so ein bisschen, ja, genau. Oder wie sehen Sie Ihre Rolle da? Also ist das gut beschrieben von Matthias?
Ja, das ist der eine Teil. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die aktiv auch in den Unternehmen noch innovativ oder an innovativen Themen arbeiten, die werden genauso Leidenschaft und Lust entfalten wie die, die jetzt gerade mal raus sind oder eben woanders unterstützen. Aber ich kann dem nur beipflichten. Ich habe es genauso vernommen, dass es eher gut strukturiert war, obwohl wir viele waren. Und ich habe die Lust verspürt. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die ersten Startups. Wer auch immer dann von uns dabei ist, ich glaube schon, dass sich da was entfaltet. Und ich glaube auch nicht, dass da jeder auf die 2 Stunden da genau schaut.
Vielleicht auch mal 4 Stunden macht oder 5.
Genau, also ich habe da Lust und Leidenschaft, und die habe ich bei den anderen auch vernommen.
Cool, ein perfekter Abschluss.
Bitte, wenn nicht unter den Tisch fallen lassen, wir haben ja noch die andere Gruppe der Experten da drin. Also das ist gerade richtigerweise. Das heißt, wenn ich jetzt ein Startup bin, der irgendwie im Netzbereich was machen möchte, dann direkt im Netz, in dem Vertrieb, in dem Netzwerk ist halt zum Beispiel der Strategiechef vom größten Netz in Deutschland und solche Sachen. Ne? Und ich glaube, das ist auch spannend. Also ich glaube, das ist auch was gerade wie diese Energiespezifik da reinbringt. Ja.
Cool. Gut, ich spüre eine Menge Energie und diese Anfangsstimmung einfach. Und ich freue mich auch, ein Teil dessen sein zu dürfen. Und ja, ich bin sehr gespannt auch selber und werde das begleiten. Vielleicht machen wir nochmal einen weiteren Podcast in 6 Monaten. Vielleicht auch mal mit jemandem, der profitieren konnte von dem E-Combinator. Und ja, ich bin gespannt und sag erstmal vielen Dank für diesen Intro-Podcast.
Gerne.
Gern geschehen.
Super.
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.